Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch zur 40. Folge von die fünfte Reihe. Ein kleines Jubiläum also für uns. Heute leider nochmal nur für mich, weil ich komme nachher noch dazu. Clara ist nochmal nicht da. Und ja, hauptsächlicher Grund ist, dass wir uns entschieden haben, am Freitag aufzunehmen und da konnte sie jetzt noch nicht. Zum einen, da ich das Wochenende endlich mal eine größere Rennradtour wieder angehen will, also das ganze Wochenende weg bin auf dem Rennrad. Also ich kann euch dann nächste Woche berichten, wie es ergangen ist. Wird sicher eine Tortur. Und ja, da wir es jetzt mal geschafft haben, dass alle Paare sind, also alle Paarungen sind durch. Wir haben das ganze Wochenende, also heute, Freitag und morgen, leider keine Spiele. Und am Sonntag geht es dann los, am Sonntagabend mit der ersten Paarung. Also alle Halbfinals, es sind jetzt keine Conference Finals mehr, sondern alle Halbfinals stehen. Und wir schauen uns das jetzt nochmal gleich im Detail ein bisschen an. Es wird heute sicher ein bisschen kürzer, sage ich gleich schon mal vorweg. Und ja, bevor wir in die Playoffs gehen, irgendwas, was mir so ein bisschen im Podcast durchgeflutscht ist, ist, dass Seth Jones von den Columbus Blue Jackets, also ihr, ja, mit Zach Werenski, ihr bester Verteidiger, heute, dieses Jahr allerdings ein bisschen schwächer performt, vor zwei, drei Wochen im Interview gemeint hat, dass er gehen will. Oder nicht, dass er gehen will, sondern dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Und er hat relativ deutlich gesagt, er wird Free Agency testen. Er hat allerdings noch ein Jahr Vertrag. Und ja, das wird in Columbus sicher nochmal, ja, ein kleines Erdbeben ausgelöst haben. Wir hatten ja mal in einer Folge, ich habe es jetzt nicht genau auf dem Schirm, welche das war, ein bisschen mehr über die Columbus Blue Jackets gesprochen, dass sie einfach immer wieder von neu anfangen müssen. Jarmo Kekäläinen, der GM, immer jedes Jahr schafft eine tolle Truppe, oder nicht jedes Jahr, diese Saison war es ein bisschen anders, eine kompetitive Truppe auf den Weg zu bringen, den Mut beweist, dann auch das Maximale rauszuholen, weil wir es vorletzte Saison gesehen haben, als sie dann, als sie ja in der Trade Deadline stark eingekauft haben, wohl wissend, dass Panarin und Bobrovsky gehen werden und dann die Tampa Bay Lightning rausgeschmissen haben. Jetzt also Seth Jones, sehr schwierig, also wie schon mit Panarin, der nicht gehen wollte, den sie nicht halten konnten, Bobrovsky, den sie nicht halten konnten, dann diese so Patrick Laine, ihr habt sicher mitbekommen, wir haben auch im Podcast viel drüber gesprochen, der unbedingt gehen wollte, dann die mit Pierre-Luc Dubois weg ist und jetzt also Seth Jones, letztes Vertragsjahr jetzt und also, wenn er es schon so klar sieht, seine Zukunft, also, dass sie zumindest nicht in Ohio sein wird, denke ich, werden wir wahrscheinlich, so wie ich das einschätze, in der Offseason schon einen Vertrag sehen, einen Wechsel sehen. Was anderes macht für Columbus in meinen Augen wenig Sinn. Sie können nicht nochmal so einen super tollen Spieler für nichts gehen lassen, wie es mit Panarin und Bobrovsky der Fall war. Es wird allerdings schwer sein, da eben er in seinem letzten Vertragsjahr ist, also ich könnte mir vorstellen, dass ihm auch eingeräumt wird, auch wenn es für die Blue Jackets sicher schwer zu schlucken ist, dass er mit anderen Teams schon mal sprechen kann, aussorten kann, wo er hin will, da die dann ja auch mit etwas Planungssicherheit wollen, also dass er dann für ein Jahr wechselt und dann sagt, ja, er wird es trotzdem Free Agent, macht ihn natürlich wahnsinnig unattraktiv für den Abnehmer. Und mindert auch sehr seinen Wert. Von dem her könnte ich mir da vorstellen, ja, dass er mit dem Team schon spricht, dann sagt, ja, okay, dieser Deal zu dem Team könnte ich mir vorstellen zu gehen. Und die dann auch langfristig mit ihm planen können, heißt einfach einen Vertrag mit ihm schon im Vorfeld aushandeln und den dann zeitnah unterschreiben. Die Interessenten werden sicher Schlange stehen, also ja, rechte Abwehrspieler sind sehr gefragt, gerade in dem Bereich, in der Qualität von Seth Jones. Mir fällt jetzt spontan, ja, Carolina ein, die mit Dougie Hamilton Probleme haben, da komme ich später nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Wird jetzt auch Free Agent. Die Leafs sind immer im Gespräch, wenn es um sowas geht. Wird schwer, das Zeichen zu realisieren, allerdings auf Seiten der Leafs, außer sie geben irgendwas Großes ab. Und ja, also ich denke, wir werden da, sobald das Trade-Fenster offen ist, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, weil alles so verschoben ist in der Saison, werden da die Spekulationen losgehen. Und ja, Kekkelein hat natürlich jetzt genug Zeit, weiß Bescheid und wird sich alle Angebote feinsäuberlich anhören. Aber nichtsdestotrotz wirft sie das natürlich in der Planung nochmal weiter zurück. Also sie haben jetzt schon an der Trade-Deadline 2 First-Round-Picks sich geholt aus Toronto und von den Tampa Bay Lightning. Also da schon mal ein Retooling angefangen. Jetzt bricht Seth Jones weg. Sie müssen irgendwie schaffen, mit Zach Werenski zu verlängern. Sonst sind sie im kompletten Rebuild gelandet, wenn sie nicht da jetzt schon sind. Und ich denke mal, sie wollten den allerdings um Seth Jones bauen. Die andere Baustelle, da ist noch Patrick Laine, der jetzt auch nicht überragend gespielt hat. Und ja, was aus ihm wird, ist jetzt auch noch unklar. Er hat sich zwar, also von John Torella haben sie sich ja, ja, haben sie den Vertrag nicht weiter verlängert. Also vielleicht hilft es ein bisschen weiter, weil da waren anscheinend viele Eckpunkte, wo man sich nicht vertragen hat. Aber es wird wirklich ein Team, auf das wir in der Offseason schauen müssen, wo sicher viel Bewegung drin ist, auch vielleicht sogar schon am Draft, dass sie ihre Picks nutzen, sich vielleicht ein bisschen hoch zu traden oder die Picks in einen Spieler umwandeln. Also, das bleibt auf jeden Fall spannend, wir werden dranbleiben und ja, euch über alles unterrichten, was da so Stand ist und was passiert. Gut, dann würde ich sagen, Seth Jones und die Columbus Blue Jackets und alle Mannschaften, die nicht in den Playoffs sind, beiseite gestellt. Ich glaube, ich habe letztes Mal schon in Kanada angefangen. Ich würde sagen, da fangen wir jetzt einfach wieder an, weil es einfach die Serie ist, die schon am längsten rum ist. Die Montreal Canadiens haben tatsächlich es geschafft, die Winnipeg Jets in 4 zu schlagen. Also nachdem die Jets die Oilers gesweept haben, wurde dann direkt wieder gesweept. Ja, die Serie war tatsächlich in meinen Augen sehr, sehr, sehr eindeutig. Zum einen, dass Montreal, seitdem sie 1-3 gegen die Leafs hinten waren, wirklich ihr Spiel von vorne bis hinten durchgezogen haben. Also sehr physisch verteidigt. Zwar Torchancen zugelassen, aber nie Torchancen, die Carey Price nachhaltig wirklich vor große Probleme gestellt haben. Er ist jetzt mittlerweile Nummer 1 in Save Percentages bei den gesamten Playoffs, ich glaube mit 93,5%. Und ja, und dann einfach vorne, das Powerplay ist besser geworden, irgendwann dann einfach das Tor erzielt und darauf aufgebaut, weitergespielt, konstant verteidigt. Sie sind seitdem ja auch nicht mehr zurückgelegen, seitdem sie, ich glaube, das war ein 4-0 gegen Toronto, das vierte Spiel, das verloren haben. Also die Habs haben da konstant sich stetig gesteigert, spielen ihren Stiefel durch. Es ist zwar nicht sonderlich attraktiv, es ist viel Dump and Chase, viel sehr, auch wenn keine unfaire, aber sehr physisch betonte Abwehr. Und vorne hat es auf jeden Fall gebracht, Cole Caulfield und Kotkaniemi mit ins Team zu nehmen, die ja die ersten paar Spiele gegen die Leafs verpasst haben. Harmonieren super, vor allem dann auch Caulfield mit Nick Suzuki. Also die machen so ein bisschen den Offensive Spark aus bei den Habs. Und auf der anderen Seite sind die Jets nie richtig in Tritt gekommen. Also Game 1 war ja noch einigermaßen spannend, gut, Game 4 ging in Overtime, aber auch in Game 4 sind sie von vorne bis hinten eigentlich dominiert worden. Zwei Tore von ihrem Verteidiger, Logan Stanley, was schon alles sagt, 2 Slapshots, die da am Price vorbeigegangen sind, aber sonst war offensiv, ja, waren sie die Stürmer, die wir eigentlich sonst so loben, wie Elias Connor, ja, Blake Wheeler, komplett abgemeldet. Dazu kommt eben noch, dass Scheifele die komplette Serie gesperrt war. Also das im ersten Spiel, der Held auf Jake Evans, da komme ich jetzt einfach nochmal gleich zu sprechen, weil Mark Scheifele jetzt nochmal mit der Presse gesprochen hat. Stastny verletzt, dann angeschlagen gespielt. Was mit Pierre-Luc Dubois war, kann ich euch beim besten Willen nicht sagen. Also es gab ja immer viele Spekulationen oder eigentlich waren sich alle sicher, dass er auch angeschlagen spielt. Ging aber jetzt nach dem Ausscheiden an die Presse, vor die Presse und meinte, ach nee, ich war gar nicht verletzt und das lässt jetzt so eigentlich wenig Raum zur Spekulation, wenn alle davon ausgehen, man sei verletzt und man dann allerdings hingeht und sagt, man sei nicht verletzt, ist die eigentlich die logische Schlussfolgerung für mich, dass man dann einfach schlecht gespielt hat. Und das gesteht er sich ja damit irgendwie ein. Und also defensiv war gar nichts, vorne auch in den ganzen Playoffs kein Tor gemacht. Wenn man sich überlegt, was die Jets, Cheval Dayoff, für ihn abgegeben hat mit Patrick Laine, möchte man meinen, dass ja, man hoffen kann, dass sie einen adäquaten Return erhalten, und das ist bis jetzt nicht der Fall. Und er war natürlich dann auch 14 Tage in Quarantäne, dann gleich verletzt. Aber er hat nie wirklich den Jets sonderlich weitergeholfen. Und ja, dann war eigentlich die Messe schon gelesen. Number One Center, Mark Scheifele, gesperrt. Pierre-Luc Dubois, wie ich es schon gesagt habe, wirklich, wirklich nicht gut gespielt. Und Stastny verletzt. Wie gesagt, dann noch ein paar, ich glaube, das die letzten zwei Spiele gemacht, aber deutlich angeschlagen. Hatten die Jets einfach nichts entgegenzusetzen gegen den klaren Matchplan von den Habs. Auch wirklich keine Einfälle. Die Abwehr war wackelig, vorne ist nichts zusammengegangen. Und die Habs haben sie dann, wie gesagt, für viele überraschend, also dass sie weitergekommen sind, ist nicht die große Überraschung, sondern eher, dass sie, also in der Art und Weise, in der sie weitergekommen sind, fand ich jetzt sehr überraschend. Da kamen für mich so ein paar, Entschuldigung, ja, so Parallelen. Für mich kommen dann mittlerweile hoch wie 2019 die St. Louis Blues, die wirklich mit Ach und Krach in die Playoffs gekommen sind und dann mit einem super Torhüter, mit Jordan Binnington und ja, sehr physisch betonter Abwehr bis zum Stanley Cup gekommen sind. Ich traue das jetzt den Habs ehrlich gesagt natürlich also nicht zu, dass es soweit ist, auch weil vorne dann einfach, sie haben keinen Ryan O'Reilly, sie haben keinen Tarasenko, sie haben keinen Braden Shen. Aber nichtsdestotrotz, die Art und Weise, wie sie spielen, erinnert mich daran und der bisherige Erfolg erinnert mich auch sehr daran. Und ja, mich freut natürlich, dass sie jetzt weiter sind. Ja, ich wollte noch ein paar Sätze zu Mark Scheifele loswerden, der jetzt zum wiederholten Mal an die Presse gegangen ist, nachdem er da gesperrt wurde und sich in meinen Augen, er hatte die große Chance, irgendwie sich hinzustellen und zu sagen so, ja, hey, lesson learned, es war ein scheiß Hit, ich habe meiner Mannschaft damit geschadet und ja, nicht schwamm drüber, aber sich einfach entschuldigen und sagen, es ist scheiße gelaufen. Aber er attackiert nochmal relativ deutlich die NHL, sagt, naja, also nicht im Wortlaut, aber sinngemäß. Ich dachte eigentlich, dass ich von Philippe Donoel ausgeschaltet werde während der Serie. Und dann war es nicht Philippe Donoel, sondern es war das Player Safety Department. Also er sagt dann auch noch, ja, was soll ich machen? Soll ich meine Teammates hängen lassen und nicht backchecken? Und das ist ja in meinen Augen gar nicht die Frage, sondern die Scheibe war ja schon im Tor, als er mit Jake Evans da richtig heftig kollidiert ist. Und backchecken und den Check zu Ende fahren hat in meinen Augen dann am Ende des Tages nichts miteinander zu tun. Also da zeigt er sich schon als in meinen Augen als ein bisschen schlechter Verlierer. Und auch die Aussage, die er trifft mit, ja, ich dachte eigentlich, dass Philippe Delon mich ausschaltet, fand ich auch nicht besonders treffend, weil, ja, war das dir schon klar, dass Philippe Delon dir die ganze Zeit auf den Füßen stehen wird? Wahrscheinlich wäre es so der Matchplan gewesen, aber dann das schon so ad acta zu legen, dass es dann auch so ist und du nicht dagegen ankommst. Ich habe mich ein bisschen schwer getan mit dem Interview, ich weiß nicht, könnt mir ja gerne schreiben, wie ihr dazu steht. Also, ähnlich wie bei Columbus bin ich bei den Jets sehr gespannt auf die Offseason. Was passiert mit Pierre-Luc Dubois? Bauen sie weiter auf ihn oder muss er weiterziehen? Und es ist jetzt nochmal deutlich geworden, dass sie sich nie da von diesen, ich weiß jetzt gar nicht, ob es die Offseason 2018 oder 2019 war, als sie Bufflin, Trouba und Myers verloren haben, so richtig erholt haben. Also defensiv müssen sie ganz eindeutig nachbessern, weil vorne das Potenzial ist da, im Tor ist das Potenzial absolut ohne Frage da. Und wenn man jetzt da kein Gleichgewicht schafft, geht irgendwann das Fenster, in dem man erfolgreich sein kann, einfach zu für die Jackets. Für die Jets. Genau, die Habs jetzt gegen die Vegas Golden Knights. Die werden sich auch freuen. Erst gegen den President's Trophy Gewinner und dann gegen eine Mannschaft, die in manch anderer Division gar nicht in den Playoffs gewesen wäre. Also die Habs sind die Mannschaft, die mit den wenigsten Punkten in die Playoffs gekommen ist. Also von der stärksten zur nominell schlechtesten Mannschaft. Haben ja die Colorado Avalanche ausgeschaltet in der zweiten Runde mit 4-2. Also Philipp Grubauer jetzt leider raus, kein zweiter Stanley Cup nach dem Sieg mit 2018 mit den Washington Capitals. Und es war irgendwie ein bisschen eine komische Serie. Ich habe mich sehr auf einen offenen Schlagabtausch gefreut. Den haben wir bekommen, allerdings nicht so, wie ich es mir erwartet hatte. Und zwar war einfach im ersten Spiel die Schläge sehr einseitig. Colorado auf Vegas 7-1, bum, bum, bum. Und dann Game 2, Colorado macht so weiter, wie sie angefangen haben. Und dann auf einmal hat Vegas den Schalter umgelegt, taktisch ein bisschen was umgestellt. Und dann Colorado einfach dominiert. Und auch kein Spiel mehr abgegeben. Also ich hätte auch nicht gedacht, nachdem es 2-0 steht. Klar war die Serie dann noch lange nicht durch. Aber dass Vegas die nächsten 4 Spiele für sich entscheidet, hat mich sehr, 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 sehr überrascht. Ein Mittel, das sie gefunden haben, und gefunden haben sie sicher schon viele, aber dass die Golden Knights wirklich gut umgesetzt haben, war Nathan MacKinnon da, wo er sein Spiel ansetzt, in der neutralen Zone, ihn da zu schaffen, nicht Tempo aufzunehmen. Wir haben so viele Tore jetzt schon gesehen, MacKinnon fliegt quasi durch die neutrale Zone und kann dann die Verteidiger, die ihn eigentlich erwarten, mit dem Tempo einfach überspielen. Und dann eben Rantanen, Landeskog frei oder er selbst ins Tor. Das haben wir während der Regular Season wahnsinnig oft gesehen, in den Playoffs in der Serie gegen die Blues x-mal gesehen. Im ersten Spiel gegen Vegas haben wir das auch gesehen. Wir haben sie jetzt in Game 4 noch ein paar Mal gesehen. Aber sonst haben das die Golden Knights wunderbar geschafft zu unterbinden. Und ja, somit Colorado die stärkste Waffe genommen, die sie haben. Ja, der ist auch ziemlich angepisst jetzt im Interview, im Postgame-Interview, Nathan MacKinnon. Ich meine, jetzt bin ich schon seit 9 Jahren hier und habe immer noch keinen Scheiß gewonnen. Und ja, ich muss ihm da natürlich ein bisschen beipflichten. Sie hatten diese eine Saison, ich glaube, das war 2015, als sie letzte geworden sind. Und seitdem sind sie eigentlich eine super, super krasse Mannschaft, gehören immer zu den Top-Favoriten um den Stanley Cup, sind aber, soweit ich weiß, nie über die zweite Runde rausgekommen. Also es würde jetzt da schon mal auch an der Zeit, dass sie so den nächsten Schritt machen, weil die Playoffs sind natürlich was anderes und ich habe das schon oft angesprochen und Clara auch, dass es ganz, ganz selten der Fall ist, dass wirklich eine Mannschaft, die nie besonders, besonders weit in die Playoffs gekommen ist, es dann wirklich zum Stanley Cup schafft, anders als die St. Louis Blues jetzt. Aber wenn wir Washington nehmen, wenn wir die Lightning nehmen, die sind jahrelang ist dieser Prozess gereift, bis es dann wirklich zum Stanley Cup gereicht hat. Okay, Washington war mit Ovechkin auch nie über die zweite Runde hinaus, bis sie den Stanley Cup geholt haben. Aber es waren, weiß ich nicht, 8, 9, 10 Jahre immer Playoffs. Und für Colorado wird es jetzt wirklich Zeit, dass sie da den nächsten Schritt machen, bevor vielleicht auch sie ein bisschen Probleme bekommen, wenn Cale Makar seinen neuen Vertrag braucht, wenn Ryan Graves einen neuen Vertrag braucht. Da kann ich verstehe den Frust von Nathan MacKinnon, dass sie jetzt die President's Trophy gewonnen haben. Und klar ist es dann scheiße, wenn du in der zweiten Runde schon gegen die Mannschaft spielst, die genauso viele Punkte hat wie du. Aber ich verstehe den Frust, weil am Schluss scheidest du in der zweiten Runde aus und scheidest nicht gegen die Punktgleichen aus. Und ja, Colorado ist wirklich fällig, dass sie jetzt mal über diesen Hump drüber kommen, der zweiten Runde. Und ja, Conference-Finale, Finale stehen. Also ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, dass sogar die Leafs Das letzte Conference-Finale der Leafs ist nicht so lange her wie das letzte Conference-Finale der Colorado Avalanche. Also, klar, sie werden nächstes Jahr wieder eine Mannschaft haben, die um den Stanley Cup mitspielen wird, die mit zum Top-Favoritenkreis zählt, die wahrscheinlich in der Regular Season wieder unglaublich spielt. Und sie haben ja auch die ersten 6 Spiele gewonnen. Und dann einfach sind sie nicht über diesen einen taktischen Kniff der Vegas Golden Knights hinausgekommen und ausgeschieden. Das, ja, führt zu viel Frust und den verstehe ich. Ganz kurz noch ein lustiger Fakt, also kein lustiger Fakt, eigentlich ein unfassbar unglaublicher Fakt. Marc-André Fleury, Vezina Trophy Candidate, also jetzt seinen 89. Playoff-Win und kann jetzt gegen die Habs auf Platz 3 sogar vorrücken. Wenn er 3 gewinnt, ist er gleich auf mit Grant Fur mit 92. Also ich hoffe natürlich, dass er nicht den alleinigen dritten Platz einnimmt, sondern es nur bei maximal 3 Siegen bleibt für die Vegas Golden Knights. Aber toller Stat und Fleury ist zwar schon ein bisschen im Herbst seiner Karriere, aber so wie er jetzt gerade hält und so wie er gerade drauf ist, bin ich mir sicher, dass da noch einige Playoff-Performances dazukommen und ja, und Siege, so wie die Golden Knights spielen und so wie Fleury spielt, werden sicher auch noch ein paar Siege dazukommen. Also, Vegas gegen die Habs, die älteste Franchise oder eine der ältesten Franchises gegen die derzeit noch jüngste Franchise. Wer Favorit ist, glaube ich, brauchen wir nicht lang thematisieren, aber ich bin schon diese Playoffs sehr, sehr oft eines Besseren belehrt worden. Zweimal die Habs, zweimal schon die Islanders. Also, die Hoffnung stirbt nie. Aber ich halte noch ein bisschen die Füße still. Genau. Gucken wir jetzt noch die anderen 2 Paarungen an, die durch sind. Tampa gegen Carolina. Ja, ich habe große Stücke auf Carolina gehalten. Ich halte immer noch große Stücke auf Carolina. Aber die Serie hat mich auch ein bisschen enttäuscht, weil es waren zwar tolle Spiele, es war toll anzusehen, gerade das 4. Spiel und sonst auch spielerisch auf einem sehr, 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 sehr hohen Niveau. Aber ich denke, wenn man Carolina ist, muss man sich jetzt einfach eingestehen, dass man hier gegen eine bessere Mannschaft verloren hat. Tampa war am Ende einfach zu clever und Carolina, ich glaube, einfach zu unerfahren. Wie wir es in unserer Vorschau auf die Serie schon hatten, du darfst einfach nicht so viele Strafminuten bekommen und Carolina hat es zwischenzeitlich gut gemacht und dann wieder sehr disziplinlos, der Knackpunkt dann in Game 4, als sie hinten waren, das Spiel gedreht haben, 4-2 vorne sind und dann noch 3 Tore kassieren im zweiten Drittel und ich glaube, es waren 2 Powerplay-Tore. Da fehlt dann auch, also ich glaube wirklich, dass das einfach dann ein Mangel an Erfahrung ist, dass diese junge Mannschaft noch hat und das wird sich in den kommenden Jahren sicher ändern. Also der Kern ist wahnsinnig jung, der Kern ist wahnsinnig talentiert. Sie haben Sebastian Aho mit 23, fast schon einer der Älteren, würde ich jetzt mal sagen. Toivo Teravainen allerdings 26 schon. Svechnikov 21, Nietzsche 22, Jake Bean 23, Jacob Slavin 27. Also man muss schon wirklich lang runtergehen. Ich glaube, bis Jake Gardiner, bis da mal einer eine 3 davor hat und der ist auch erst genau 30. Also die Mannschaft hat noch sehr viel Potenzial. Tendenziell werden die ganzen Spiele, die ich jetzt noch genannt habe, ja noch besser und sind noch nicht auf dem Zenit ihres Können angekommen. Also wir können von Carolina, wenn sie vielleicht Nedeljkovic das bestätigen kann, was er in den Playoffs gezeigt hat, dann ein bisschen, ja, cleverer mit den Situationen umgehen, ein bisschen kaltschnäuziger vom Tor sein am Ende. Also es war jetzt nicht nur die Serie gegen die Lightning, es war auch die Serie gegen Nashville. Da sind sie weitergekommen, weil sie einfach das klar bessere Team waren. Aber sie waren auch unkonzentriert, wahnsinnig viele Ballverluste, wahnsinnig viele Strafzeiten, Scheibenverluste. Also da fehlt einfach ein bisschen die Erfahrung, glaube ich, und vielleicht war es schon ein bisschen, es war deutlich zu früh, sie jetzt schon, ich glaube, ich habe sie letzte Saison auch schon zum Stanley Cup-Sieger erklärt, in meiner Bracket. Aber sie zeigen tolle Ansätze, es ist ein tolles Team. Sie haben jetzt auch ein paar große Baustellen vor den Sommer, die sie auf jeden Fall angehen müssen. Die eine große ist Rod Brind'Amour, noch keinen neuen Vertrag, ihr Coach. Es ist so ein bisschen Hickhack, weil es ist so, dass anscheinend Rod Brind'Amour, übrigens ja auch Stanley Cup Sieger mit den Hurricanes geworden, die Forderung gestellt hat, dass sein ganzes Coaching-Team bei den Carolina Hurricanes bleibt. Und anscheinend ist damit der GM von den Carolina Hurricanes, also Don Waddell, glaube ich, heißt er, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, nicht ganz einverstanden. Und ja, es ist jetzt so ein bisschen hin und her, hin und her. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Carolina ihn ziehen lassen wird, weil er hat offensichtlich einen sehr guten Draht zu den Spielern. Die Spieler kommen gut mit ihm aus. Sie spielen tollen, sie spielen attraktiven Eishockey. Die Hütte ist voll, wenn sie spielen. Es ist eine Bombenstimmung. Und die Bombenstimmung kommt eben nicht zuletzt, weil sie so attraktiv und so erfolgreich Eishockey spielen. Und Rod Brind'Amour hat durch seinen Draht zu den Spielern damit einen ganz großen Anteil. Von dem her kann ich mir vorstellen, dass das sich, also an der Stelle von den GMs und von den Eigentümern der Hurricanes, sich klären wird und klären sollte. Die andere Baustelle, Dougie Hamilton, der sich jetzt, Marian hat mich darauf aufmerksam gemacht auf Instagram und ich hatte mir das schon öfters gedacht, auch schon vor den Playoffs. Ja, wir haben gegen eine Mannschaft verloren, hat im Interview gesagt, die insgesamt 18 Millionen über dem Cap war. Die Lightning hatten Kucherov, Stamkos, Marian Gaborik, wenn ihr ihn noch kennt, und Andres Nilsson auf der Langzeitverletztenliste. Und ja, das Cap zählt nur bis zu den Playoffs, danach gibt es keinen Cap mehr. Kucherov und Stamkos konnten wieder zurück, waren auch spielberechtigt. Es ist auch schon vor den Playoffs die Diskussion, ist es jetzt fair, ist es rechtmäßig oder wie ist damit umzugehen? Ich habe mir auch viele Gedanken gemacht, ich bin auch gespannt, was eure Meinung dazu ist. Ich glaube, am Ende des Tages muss man sagen, dass die Tampa Bay Lightning einfach diese Idee als erstes hatten oder darauf gekommen sind, das ausgenutzt haben. Ich denke auch ein bisschen notgedrungen, weil sind, glaube ich, jetzt nicht gezielt ohne Kucherov in die Saison gegangen. Wir haben gesagt, na gut, wenn wir die Playoffs sicher haben und du bist 3 Wochen vor Playoff-Beginn ready, dann wartest halt noch ein bisschen. Und deswegen, glaube ich, kann man den Lightning da keinen Vorwurf machen. Den Vorwurf muss man da der NHL machen. Ich kann mir vorstellen, dass das nochmal jetzt überdacht wird, weil, wie gesagt, die Lightning hatten, glaube ich, 98 Millionen Cap Space am Ende bei 81,5 Millionen erlaubten Dollars, um den Satz richtig zu gestalten. Und sie waren da, sie haben diese, ja, ich sag mal Anführungszeichen, Lücke im Regelwerk erkannt und die für sich ausgenutzt. Und ich bin mir sicher, wenn da andere auch früher drauf gekommen werden, dass es so geht, dass ich mir auch noch extra einen Vertrag aus Ottawa hole, um noch weiter übers Cap Space rüberkommen zu dürfen mit Marian Gaborik, hätten das andere auch gemacht. Von dem her, klar, würde mich das aufregen als Gegner von den Tampa Bay Lightning, würde mich richtig anpissen sogar. Aber am Ende des Tages haben sie in den Regeln gehandelt und ja, die Regeln sind die Regeln. Sie haben die Regeln am cleversten ausgenutzt und sind somit bis jetzt sehr erfolgreich. Ob in welche Tendenz jetzt geht, ob das jetzt jede Mannschaft macht oder jede Mannschaft versucht zu machen oder die NHL die Regeln anpasst, weiß ich nicht. Ich denke mal eher, dass es dahingehend eine Regeländerung geben wird. Aber ja, ich habe lange hin und her überlegt, aber ich mache den Tampa Bay Lightning keinen Vorwurf, dass sie es so getan haben, wie sie es getan haben. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ich wollte eigentlich über Dougie Hamilton reden, dessen Vertrag auch ausläuft. Und eigentlich würde ich sagen, bleibt auf jeden Fall bei Carolina. Er ist der Nummer 1 Verteidiger. Es sollte sich eigentlich nur noch um die Zahl vor den vielen Nullen drehen, um dass er dann da bleibt. Aber Alex Pietrangelo hat es letzte Saison gezeigt, Chara auch, dass man sich da nicht so ganz sicher sein dürfe. Also Pietrangelo auch der Kapitän gewesen, mit St. Louis Blues den ersten Stanley Cup der Franchise History geholt. Und ja, spielt jetzt, wie ihr wisst, bei Vegas. Von dem her, ich denke, die Carolina Hurricanes werden alles Menschenmögliche tun, dass Dougie Hamilton bleibt. Aber wenn Dougie Hamilton sagt, ich will nicht, oder jemand anders kommt, müssen sie sich nach einem Ersatz umschauen. Das Ding ist, sie sind, haben dahingehend schon einen Vorteil, dass Dougie Hamilton, ich denke mal, zwischen 8 oder 9 Millionen Euro verdienen wird. Er ist auch erst 27 und ja, einer der besten Verteidiger der NHL. Es gibt natürlich einfache Wege, wie zum Beispiel das mit Seth Jones irgendwie so hinzubekommen. Sie holen sich Seth Jones, wenn Dougie Hamilton die Biege macht, oder Dougie Hamilton geht zu den Leafs. Die ganzen Leafs-Fans brüllen schon ganz laut, dass sie ihn haben wollen, und Carolina schafft es dafür, Morgan Riley von den Leafs loszueisen. Also die Gedankenspiele sind jetzt schon sehr viel da. Soweit ich weiß, haben sie sich allerdings jetzt noch gar nicht richtig mit der Vertragsverlängerung befasst, weil sie einfach den Fokus auf die Playoffs gesetzt haben, was auch absolut verständlich und richtig ist. Von dem her denke ich, dass wir da jetzt in den kommenden, ja, nächsten paar Wochen auf jeden Fall schon eine deutliche Tendenz sehen werden. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass Dougie Hamilton in Carolina bleibt. Er ist da der unangefochtene Nummer 1 Abwehrspieler, und wie ich es vorher schon euch runtergebetet habe, die Mannschaft ist jung, die Mannschaft ist talentiert, die Mannschaft macht Spaß, die Atmosphäre ist toll, die Mannschaft in der, die Stimmung innerhalb der Mannschaft scheint super zu sein. Aber ich habe auch wirklich gelernt, mich da nicht mehr so weit aus dem Fenster zu lehnen. Wer hätte gedacht, dass Torrey Krug geht von den Boston Bruins weg? Wer hätte gedacht, dass Pietrangelo von den Blues geht? Wer hätte gedacht, dass Chara nochmal woanders unterschreibt? Also, das bringt auf jeden Fall ein bisschen mehr Spannung rein, die Geschichte. Dann zur letzten Paarung, die Islanders. Ich habe sie mal wieder unterschätzt. Dürfen jetzt gegen Tampa spielen. Rematch vom letzten jährigen Conference-Halbfinale. Das haben dann die Tampa Bay Lightning mit 4-2 für sich entschieden. Und ja, jetzt haben die Bruins dran glauben müssen gegen die Islanders, nachdem die Penguins dran glauben haben müssen. Die Islanders überraschen mich immer mehr. Sie haben zwei super Torhüter. Sorokin hat die Serie gegen die Penguins gewonnen. Jetzt hat Varlamov, ich habe auf meinem Zettel Samsonov aufgeschrieben. Jetzt hätte ich das auch noch fast vorgelesen. Jetzt habe ich sowieso vorgelesen. Egal. Varlamov jetzt die Serie gegen die... Andersrum. Varlamov die Serie gegen die Penguins gewonnen und Sorokin die Serie gegen die Bruins jetzt gewonnen. Also sie haben zwei Torhüter, die ebenbürtig sind. Beide mit einer Fangquote, die beinahe seinesgleichen sucht. Es wäre nicht Carey Price da. 93,4 und 92,5. Dann haben sie einfach eine wahnsinnig ausgeglichene Mannschaft ohne wirklichen Superstar. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass die Islanders einen Superstar hatten. Matthew Barzal klopft an der Tür, ein Superstar zu werden. Aber er ist jetzt noch nicht da, ist auch bei Weitem nicht der Topscorer. Und das macht die Mannschaft, ja, sie spielen nicht den attraktivsten Eishockey, ähnlich wie die Montreal Canadiens. Aber sie spielen wahnsinnig erfolgreichen Eishockey. Und sie haben 8 Spieler, die in den Playoffs jetzt mindestens einen halben Punkt pro Spiel erzielt haben. Scott Mayfield, ein Rating von plus 12. Von dem her scheint es bei den Islanders einfach im Gesamten perfekt zu passen. Die Abwehr stimmt, vorne der Angriff, auch wenn du ohne Megastar spielst, ist sehr ausgeglichen. Peugeot spielt super, Palmieri spielt super, Barzal spielt super, Beauvillier spielt super, Brock Nelson spielt super, und das Ganze, obwohl Anders Lee ausgefallen ist. Hinten Mayfield, Pelleck, Clutterbuck, das sind alles an sich keine wahnsinnig großen Namen, aber alle produzieren sehr regelmäßig, sehr konstant. Damit sind die Bruins dann am Ende nicht klargekommen. Mich hat ein bisschen überrascht, als es 1-1 stand jetzt in Game 4, dass die Islanders im zweiten Drittel rausgekommen sind, und die Bruins haben das erste Drittel dominiert. Die Bruins müssen dieses erste Drittel meiner Meinung nach mit 2-0 gewinnen. Und die waren dann sicher angepisst. Hey, wir haben so gut gespielt und müssen uns mit dem 1-1 zufrieden geben. Und dann kommen die Islanders, bam, 3-0 im zweiten Drittel, und dann war die Messe ja schon gelesen. Bruins kam noch einmal ran, aber ja, zwei Empty Net Goal und dann relativ deutlich 6-2 gewonnen. Ah, ja, ich habe André versprochen, ihn hier noch meine Glückwünsche auszusprechen. Er war der Einzige, der tatsächlich auf 4-2 gegen die Islanders getippt hat. Und ja, jetzt tipp vielleicht auch mal für die kommenden Partien noch und dann schauen wir mal, ob du da auch recht hast. Die Habs kannst du gerne weiter tippen. Und ja, jetzt warten die Lightning. Es war letzte Saison schon eine sehr intensive Serie. Ich bin gespannt, ob die Islanders ein Mittel finden, das Powerplay der Lightning, der Bolts, zu stoppen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie es hinkriegen. Ich könnte es mir wirklich gut vorstellen. Und ja, für die Bruins, für das, was sie vorne alles am Potenzial haben, müssen sie sich vielleicht ein bisschen ankreiden lassen, dass die Defensive nach den Abgängen von Crew und Chara ein bisschen zu dünn besetzt war, vielleicht auf der linken Seite. Auch wenn Grizzly über weite Strecken wirklich toll gespielt hat. Aber am Ende war es zu wenig mit nur Grizzly und Charlie McAvoy, der auch überragende Playoffs hatte. Und ja, am Ende, glaube ich, war Bruce Cassidy auch so ein bisschen, es gibt Gerüchte, dass Tuukka Rask angeschlagen war. Aber hat sich dann wohl nicht ganz getraut oder Tuukka Rask hat gesagt, ich spiele. Und hat dann auch im sechsten Spiel gespielt. Nicht gut ausgesehen. Es war sicher auch nochmal ein Faktor, dass die Bruins dann zum ersten Mal in dieser Saison 3 Spiele im Stück verloren haben. Und das zum ungünstigstmöglichen Zeitpunkt. Genau, damit glaube ich geht es auch am Sonntag los. Tampa gegen die Islanders, soweit ich weiß, um 21 Uhr. Ich werde es mir natürlich anschauen, ihr hoffentlich auch. Und wenn nicht, quatsche ich mit euch drüber. Das war es jetzt von mir. Ich habe schon gesagt, dass es ein bisschen kürzer war, weil es jetzt auch einfach weniger Spiele werden. Und ich jetzt wirklich mit den ganzen Serien, die bis jetzt einfach durch sind, jetzt mal einen guten Zeitpunkt getroffen. Nicht die eine zur Hälfte, die andere schon fertig, die anderen spielen schon die nächste Serie, sondern die einfach mal zusammenfassen. Ein bisschen die gewonnenen Eindrücke, die ich hatte. Wenn ihr andere habt oder weitere habt, könnt ihr sie jederzeit natürlich gerne mit mir teilen. Interessiert mich wahnsinnig. Mit euch teilen, genau. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann, so wie es jetzt geplant ist, wieder wie gewohnt am Sonntag. Dann auch, ich verspreche euch, wieder mit Clara. Ich hoffe, ich habe sie gefragt, ob ich wohl alleine aufnehmen darf. Also ist kein Problem. Außer ich kriege jetzt ein Problem mit euch. Aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. Nächste Woche sind wir dann wieder zu zweit. Und ja, bis dann. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und viel Spaß dabei, was ihr immer auch hier tut.